Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt.
Hören Sie nun Pastor Dr. Scott Winnell. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sabbat, Geschwister. Ich freue mich, wieder hier zurück zu sein. Es ist ein Segen, zusammen sein zu können, wie es auch in der Kurzpredigt angesprochen wurde. Wir sind so sehr gesegnet, in dieser relativ freien Nation leben zu können, dass wir uns versammeln können, in Frieden und in Harmonie. Wir können uns in dieser heutigen Zeit noch in dieser Nation und in vielen anderen Ländern frei versammeln. Aber wir denken auch an die Geschwister, die in Ländern wohnen, wo man sich nicht frei versammeln kann. Und das wird sich wahrscheinlich noch verstärken. Wir sind heute hier am Tag vor dem Pfingsttag. Es ist also ein doppelter Sabbat, zwei Sabbate hintereinander. Heute haben wir den wöchentlichen Sabbat, den Gott auch als Festtag bezeichnet. Und morgen ist Pfingsten, das einige Dinge symbolisiert, einschließlich der Gabe des Heiligen Geistes an die Kirche. Der massenhaften Ausschüttung des Geistes, die damals zum ersten Mal in der Geschichte geschehen ist. Und etwas, was Gott seitdem durch die Zeitalter hindurch weiterhin seinen Erstlingsfrüchten gegeben hat. Geschwister, sehen Sie sich selbst als ein Jünger Jesu Christi? Können Sie sich selbst so sehen? Interessiert es Sie überhaupt? Ich denke, die meisten von uns wollen das sein, aber wenn ihr gefragt würde, würde Jesus Christus Sie als sein Jünger bezeichnen? Das ist eine andere Weise, diese Frage anzugehen. Geschwister, was ist ein Bereich, auf den wir uns alle konzentrieren müssen, sodass wir auch wirklich wachsen können, um eifrigere Jünger Jesu Christi zu werden? Was ist ein Bereich, den Christus als Messlatte nehmen wird, an dem wir uns messen lassen müssen, um sicherzugehen, dass wir wachsen, dass wir noch mehr den Wunsch verspüren, seine Jünger zu werden? Was ist ein Wesenszug, eine Charaktereigenschaft, die besonders wichtig ist, nicht nur im individuellen Bereich, nicht nur für Sie und mich persönlich, sondern auch insgesamt für die Kirche, dass wir sie haben, sodass Gott sein Werk wirklich mit weitergehendem Wachstum segnen kann? Geschwister, heute möchte ich zu Ihnen über eine von Gottes vollkommenen Charaktereigenschaften sprechen. Eine Eigenschaft, die er in jedem von uns entwickeln will, durch den Heiligen Geist. Und tatsächlich ist es eine Frucht des Heiligen Geistes. Und ich möchte Sie alle ermutigen, sich selbst in dieser Hinsicht zu überprüfen. Wachse ich in diesem Bereich? Ist das eine wirkliche Frucht von Gottes Geist in mir? Und wenn Sie noch nicht getauft sind, dann schalten Sie jetzt nicht ab. Diese Predigt ist nicht nur für getaufte Mitglieder der Kirche Gottes, die Gottes Geist in sich haben. Denn wenn Sie hier sitzen, dann verstehen Sie Gottes Wahrheit, dann verstehen Sie, dass dies der Sabbattag ist, der seit Beginn der Schöpfung abgesondert ist, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, und dass Gott möchte, dass wir ihn einhalten. Und Sie möchten ein Teil davon sein. Wenn Sie Gottes Plan verstehen, seinen Zweck für die Erschaffung der Menschheit und seine heiligen Tage, kommen Sie morgen wieder und Sie werden viel über den Pfingsttag lernen. Wenn Sie verstehen, dass Gott sich selbst reproduziert in uns und dass er ein Potenzial für uns vorhält und dass er uns schon heute nach seinem Bilde erschaffen hat, weil er etwas von uns möchte in der Zukunft, wenn Sie diese ganzen grundlegenden Dinge verstehen, dann raten Sie was. Sie können es nicht verbergen. Sie sind berufen. Gott hat Ihren Sinn dafür geöffnet, diese Dinge zu verstehen. Gottes Geist wirkt mit Ihnen. Er ist noch nicht in Ihnen, wenn Sie noch nicht getauft sind, oder noch nicht von einem wahren Prediger Gottes getauft wurden, der selbst die Wahrheit versteht und gelehrt hat, sodass Sie wirklich bereuen können. Aber wenn Sie wirklich verstehen, dann hat Gott Sie berufen. Er hat Ihnen den Sinn geöffnet. Und er hat Erwartungen an Sie. Große Erwartungen. Das ist ein anderer heiliger Tag, über den wir zu seiner Zeit reden werden. Und tatsächlich repräsentiert der heutige Sabbattag und das Laubhüttenfest dieselbe Zeitspanne, nämlich das Millennium. Diese Predigt ist also für Sie alle. Gott hat eine Verantwortung für jeden von uns vorgesehen in Bezug auf das Thema, das ich heute besprechen möchte. Ich möchte es heute ausarbeiten und Ihnen ein paar Dinge mitgeben, die Sie tun können, um in diesem bestimmten Bereich zu wachsen, in diesem Bereich von Gottes Charakter, der auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Geschwister, wie sehr lieben Sie Ihre Mitgeschwister? Wie viel Fürsorge tragen Sie für Ihre Mitgeschwister? Wie viel Liebe haben Sie? Das ist eine leicht zu beantwortende Frage, stimmt es nicht? Viel. Stimmt's? Stimmt's? Ich möchte Sie ermutigen, wirklich darüber nachzudenken. Meditieren Sie darüber. Lieben Sie manche Geschwister mehr als andere? Ich möchte dabei bewusst etwas ans Eingemachte gehen heute. Aber ich denke, Sie verstehen, Wenn ich mit einem Finger auf sie zeige, zeigen drei Finger auf mich. Worin ich sie also ermahne und zum Nachdenken anrege, muss ich bereit sein, mich auch selbst zu überprüfen. Wir sind also alle dabei zu wachsen. Und wir müssen zusammen wachsen. Gibt es manche Geschwister, die sie lieben und andere, die sie nicht lieben? Geschwister, und der Begriff Geschwister, den ich heute gebrauche, bezieht sich im Wesentlichen auf Geschwister in der Wahrheit. Brüder und Schwestern in Christus. Geschwister also in der Kirche. Obwohl man das natürlich auch weiterfassen könnte, wenn wir uns in der Welt umsehen. Wir haben gehört von Menschen, die heute den Rasen mähen. Raten Sie mal, wie die aussehen. Sie sehen ebenfalls wie Ihr Vater im Himmel aus. Ebenso wie Sie und ich. Sie haben dasselbe Potenzial. Vielleicht noch nicht die gleiche Berufung. Noch nicht. Aber das Potenzial ist da. Sie sind im weiteren Sinne auch Geschwister. So halten Sie das bitte im Hinterkopf. Aber wenn ich heute von Geschwistern rede, rede ich im Wesentlichen von Geschwistern im Leib Christi. Und ich glaube, Sie werden gleich sehen, warum. Wenn andere uns betrachten, uns beobachten, Sie und mich beobachten, können Sie sagen, dass wir wirkliche Diener Christi sind, wirkliche Jünger Christi, wegen unserer Liebe füreinander? Schlagen Sie bitte auf 2. Korinther, Kapitel 13, um zu beginnen. Gehen wir hier zu den Schriften des Apostels Paulus, zu einem Brief, den er geschrieben hat, an die Geschwister in Korinth. Es war tatsächlich sein 2. Brief an sie. Den 1. Brief hatte er einige Jahre vorher geschrieben, und in seinem 1. Brief wurde er sehr deutlich. Es gab einige Dinge in der Gemeinde in Korinth, wir können das lesen in 1. Korinther Kapitel 5, Dinge, die nicht hätten vorkommen sollen in Gottes Kirche. Und er hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt, wisst ihr was, ihr müsst tatsächlich einen von euren Geschwistern aus der Kirche heraustun, und ich sage euch das, weil ich euch liebe. Und im 2. Brief kam er darauf zurück und sagte so etwas wie, wisst ihr was, ihr habt euch geändert. Es war wirklich schwierig, euch zurechtzuweisen, es fiel mir schwer, so streng zu sein, aber wisst ihr was, es war es wert, weil es eine Veränderung bewirkt hat. Und im 2. Brief ermutigt er sie nun und baut sie wieder auf. In 2. Korinther Kapitel 13 werde ich Vers 5 lesen. Was sagt er hier? Ja, morgen ist Pfingsten, nicht das Passa, aber wir sollen uns jeden Tag erforschen und sollen jeden Tag wachsen. Es heißt hier, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht? Was? Dass Jesus Christus in euch ist. Wie? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch den Geist, durch seinen Geist in uns, der seine Gedanken und sein Herz in uns bringt. Wenn wir noch nicht getauft sind, ja, dann haben wir den Geist noch nicht in uns, aber er ist um uns herum. Und je mehr wir zu Gott beten, Gott führe mich durch deinen Heiligen Geist, umso mehr wird Gottes Geist das tun. So wird Gott mit uns sein. Wir singen darüber auch in einem unserer Lieder. Aber es heißt hier in der Schlachterübersetzung, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es müsste denn sein, dass ihr nicht echt wäret. Vers 6, ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Wir müssen uns also selbst überprüfen, ist Christus in uns? Ist die Liebe Christi in uns? Was ist die Liebe Christi? Das werden wir heute etwas mehr im Detail besprechen. Wie sieht es aus, wenn Christi Liebe, die Liebe Gottes, durch sie wirkt? Wie manifestiert sich das in ihrem Leben? Wie manifestiert sich das umso mehr im Leib Christi, in der Kirche, in den örtlichen Gemeinden? Denn wenn es der Fall ist, dann sieht man es. Es ist greifbar. Geschwister, die meisten von Ihnen sind darin vorbildlich, sich gegenseitig zu dienen, füreinander zu sorgen und einander zu helfen, dass sich die Geschwister willkommen fühlen. Und ich möchte Sie ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen. Und ich möchte Sie auch ermutigen, etwas tiefer zu blicken, in sich selbst und in das, was Sie tun. Gott möchte uns gebrauchen, um neue Geschwister zu ermutigen, aufzubauen. Und er möchte uns dazu gebrauchen, wiederkehrende Geschwister aufzubauen. Und er möchte, dass wir Geschwister ermutigen, die in Schwierigkeiten stecken, die sich Herausforderungen und Prüfungen gegenübersehen. Haben Sie Prüfungen? Wenn Gott Sie berufen hat, dann vermute ich das ja. Vielleicht haben Sie im Moment keine großen Prüfungen, dann stecken Sie praktisch zwischen zwei Prüfungen. Bereiten Sie sich also vor. Als ich aufwuchs, lebte ich einige Zeit in Südkalifornien und habe viel Zeit am Strand verbracht in meiner Kindheit. Und es hat wirklich Spaß gemacht, nach einem Sturm an den Strand zu gehen, weil dann die Wellen wirklich hoch waren und man Wellen reiten konnte. Aber eines habe ich als Kind gelernt, und zwar sehr schnell. Wende den Wellen nie den Rücken zu, denn eine Welle kann einen umhauen, und wenn man in der falschen Richtung steht, wird man gleich nochmal umgehauen. Und Prüfungen sind auch so. So brauchen wir manchmal Ermutigung und Hilfe in diesen Prüfungen. Manchmal hilft es, einfach nur zu hören, das habe ich auch schon durchgemacht, ich werde für dich beten. Wie sehr zeigen wir diese Art von Liebe? Gott möchte, dass wir weiterhin hart daran arbeiten, mehr von seinem Charakter zu entwickeln, sodass er uns noch besser gebrauchen kann. Johannes Kapitel 13. Letzte Woche waren wir auch schon in Johannes Kapitel 13 in der Predigt von Dr. Vinell. Aber schauen wir uns hier kurz etwas an. Johannes Kapitel 13. Was ist eines der wichtigsten Kennzeichen, sodass Leute von außerhalb und Leute, die Gott beruft, erkennen können und sicher wissen können, dass wir Jünger Jesu Christi sind? Eines unserer Lieder handelt davon. Johannes Kapitel 13 und Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und das griechische Wort für Liebe ist hier Agape. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Aber das ist wichtig. Die deutsche Sprache kennt nicht die gleichen Variationen wie das Griechische. Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter, die wir alle ins Deutsche mit Liebe übersetzen. Es gibt tatsächlich drei verschiedene Wörter, die in der Bibel benutzt werden, drei hauptsächliche Wörter, und wir gebrauchen ein Wort, um alle drei zu übersetzen, und wir nennen es Liebe. Auch darauf werde ich noch zurückkommen. Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Haben wir Liebe untereinander? Und was für eine Art Liebe haben wir untereinander? Wie zeigt sich unsere Liebe? Johannes Kapitel 15, schlagen wir eine Seite oder zwei weiter nach vorne. Johannes Kapitel 15 und Vers 13. Und hier spricht Christus in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, und er sagt zu seinen Jüngern und zu uns: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jetzt begeben wir uns in den Bereich von Agape. Haben Sie die Liebe, die es braucht, Ihr Leben zu lassen für jemanden? Ich denke, dass ich mein Leben lassen könnte für meine Frau und meine Kinder. Wie schwer ist das? Viele von uns könnten das sagen. Aber was ist mit der Person auf der anderen Seite des Raumes, die Sie bereits gesehen haben, aber noch nie kennengelernt haben? Sie ist vielleicht ein Kirchenmitglied, aber was ist mit dem Mann, den Herr Radelsen auf seinem Weg zur Kirche den Rasen hat mähen sehen? Jetzt wird es schon schwieriger. Und was ist mit dem Mann in Afghanistan, der eine Kalaschnikow in der Hand hält und ruft: Tod allen Christen. Könnten Sie Ihr Leben lassen für ihn? Denken Sie darüber nach. Wessen Sinn sollten wir entwickeln? Ich werde es nicht aufschlagen, aber Philipper 2 und Vers 5 sagt, wir müssen so gesinnt sein wie Christus. Wer ist Christus? Jeden Morgen kommt in diesem Gebäude eine Gruppe von Personen zusammen. Es sind nicht immer die gleichen in dieser Gruppe vertreten, aber es ist immer eine Gruppe vorhanden, die vor Arbeitsbeginn zusammenkommt und sie beten. Sie beten für den anbrechenden Tag, dass Gott das Werk segnet, dass Gott die Hände der Arbeiter segnen möge und dass Gott mit denen sein möge, die krank sind. Und das Gebet gestern beinhaltete einen Kommentar, wo gesagt wurde: Gott, wir danken dir dafür, dass du uns erlaubst, ein Teil deines Familienbetriebs zu sein. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass es so formuliert wurde, und es hat mich tief berührt. Das ist es nämlich, was Gottes Werk ist, an dem wir alle einen Anteil haben. Er ist der Vater, er hat einen Sohn. Und raten Sie was, er hat noch viele Söhne und Töchter, die berufen sind, ein Teil dieses Familienbetriebs zu sein, genannt das Werk. Es wird die Kirche Gottes genannt. Gott hat uns berufen, hier zu sein. Er ist der Vater, wir sind die Kinder. Und wir haben einen großen Bruder, der uns führen möchte, ins Reich Gottes. Und raten Sie, was unser großer Bruder bereit war zu tun. Und sehen Sie ihn auch so? Ja, wir müssen ihn verehren, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren, er kommt in Macht und Herrlichkeit, er ist der Wunderrat, Gott Held, ewig Vater und Friedefürst. Aber was glauben Sie, was er noch ist? Er ist unser großer Bruder. Es gibt eine Familienverbindung. Und können wir ihn auch so sehen? Was können wir von unserem großen Bruder lernen? Manche von Ihnen sind aufgewachsen mit einem großen Bruder und haben versucht, alles anders zu machen als ihr großer Bruder. und Eltern kommt Ihnen das bekannt vor? Geschwisterrivalitäten? Aber wir wollen nicht das Gegenteil von unserem großen Bruder tun. Wir wollen es tun wie er. Und ich werde einige Schriftstellen besprechen, die sich darauf beziehen. Matthäus 24. Lesen wir noch einige weitere Worte unseres großen Bruders, Jesus Christus, der zur rechten Hand des Vaters sitzt. Matthäus 24 und Vers 12. Was sagt es hier? Es geht um die Zeichen zum Ende des Zeitalters. Seine Jünger fragten ihn, Christus, lass uns wissen. Du hast doch eine Verbindung. Du bist auf dem Thron gesessen, du weißt es. Du hast all dieses mitgeplant. Gib uns eine Vorstellung, wie wir sagen können, wann das Ende dieses Zeitalters kommt. Und was hat Christus gesagt? Vers 12. Weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und wissen Sie, was das Wort für Liebe hier ist? Agape. Die Agape, die göttliche Liebe, wird in vielen erkalten. Und wissen Sie was? Wenn Sie das Wort Agape studieren, dann kommen Sie zu der Schlussfolgerung, dass man Agape-Liebe nicht haben kann ohne Gottes Geist. Die Liebe vieler, die Gottes Geist haben, wird erkalten. Warum? Wegen der Ungerechtigkeit oder wie es die Schlachterbibel sagt, der Gesetzlosigkeit in der Welt? Vielleicht? Auf jeden Fall, weil etwas getan wird ohne das Gesetz Gottes. Was ist das Gesetz Gottes? Aufgeschlüsselt in zwei große Bereiche. Christus hat sie zusammengefasst. Das erste, größte Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt. Und das zweite ist dem gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was geschieht, wenn man das Gesetz beschneidet? Dann hört man auf, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt. Und man hört auf, seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Weil also die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Was ist diese Agape-Liebe? Und was sind die verschiedenen Arten von Liebe? Eine von ihnen ist Eros. Wir reden heute nicht über Eros. Eros, das griechische Wort, von diesem bekommen wir das deutsche Wort Erotik, sexuelle Anziehung, mehr als alles andere. Und dann gibt es diese andere Liebe, Philia oder Philio. Der englische Name Philadelphia kommt davon, basierend auf diesem selben Wort. Philadelphia in Pennsylvania ist die Stadt der brüderlichen Liebe. Und das ist es, was Philia im Grunde genommen meint. Es ist eine brüderliche Liebe, die Liebe, die man für einen Freund empfindet, die Kameradschaft, die man für sie fühlt. Es ist mehr ein Gefühl gegenüber einem Freund. Und es ist interessant, wir sind berufen, ein Teil was für eine Kirche zu sein? Offenbarung Kapitel 3, der Gemeinde von Philadelphia. Vielleicht ist das Zeitalter von Philadelphia vorüber, aber wir sollen den Geist von Philadelphia bewahren. Diese aktive, brüderliche Kameradschaft und Liebe untereinander. Aber dann gibt es noch das andere Wort im Griechischen, das Agape genannt wird. Was bedeutet dieses? Es bedeutet eine tiefgehende, ernsthafte Liebe. Es bedeutet eine göttliche Liebe. Es ist die Liebe einer Mutter für ihr Kind. Wissen Sie, von Zeit zu Zeit liest man von einer schrecklichen Tragödie, wo zum Beispiel eine Mutter in einem Autowrack eingeschlossen ist oder in einem brennenden Haus mit ihrem Kleinkind. Und was tut sie? Sie nimmt ihr Kind in den Arm und beschützt es mit ihrem eigenen Körper. Und Sie haben wahrscheinlich auch schon Berichte gelesen, wo Mütter gefunden wurden, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren und das Kind in ihren Armen war noch am Leben. Es ist also die Liebe der Eltern, die alles tun würden für das Leben des Kindes. Agape beginnt mit dieser Art von Liebe. Sie ist eine aktive Fürsorge, eine Liebe, die einem zum Handeln bringt, im Gegensatz zu der Liebe, die man nur fühlt. Agape ist eine Fürsorge in dem Ausmaß, dass wir etwas tun. Es heißt nicht nur, ich liebe dich, sondern ich werde dir zeigen, dass ich dich liebe. Das ist Agape-Liebe. Das ist die Liebe Christi. Das ist die Liebe Gottes in uns. Und es ist nicht etwas, was automatisch in uns ist. Und es ist sicherlich nicht etwas, was die menschliche Natur hervorbringt. Es widerstrebt der menschlichen Natur. Agape-Liebe kommt von Gott. Es ist die Liebe, die er uns gegenüber zeigt. Wenn wir nicht Gottes Geist haben, in uns oder mit uns wirkend, der diese Agape-Liebe hervorbringt, dann ist es eigentlich unmöglich. Und das ist einer der Gründe, warum wir junge Leute ermutigen, nicht nur junge Leute, sondern jeden, heiraten sie nicht außerhalb des Leibes Christi. Warum? Einer der Gründe ist, wenn Gott diese Person dann nicht beruft, dann mögen sie Gottes Heiligen Geist haben und sie mögen Agape-Liebe zeigen können aber sie werden sehr enttäuscht werden, weil sie nicht zu ihnen zurückkommt. Sie kann es auch gar nicht, weil man Gottes Heiligen Geist dazu braucht. Nun, Gott kann mit Menschen arbeiten und kann sie auch in die Gemeinde bringen, aber wenn er sich dazu entschließt, das nicht zu tun, dann werden sie keine Atmosphäre der Agape-Liebe in ihrer Ehe haben. Und die Agape-Liebe gibt ihnen Geduld und Selbstbeherrschung. Wir werden von manchen dieser Eigenschaften lesen. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und wir lesen hier in Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt. Woran erkennen wir Liebe? Hier ist die Antwort. Dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wir wissen, das ist Agape. Sein Leben hinzugeben für die Geschwister. Fragen Sie sich selbst, bin ich bereit, das zu tun? Kann ich mein Leben geben, werde ich mein Leben geben, für meine Mitbrüder und Mitschwestern? Habe ich diese Art von Mitgefühl und Fürsorge für meine Geschwister? Zeige ich diese Art von Liebe und Mitgefühl für meine Geschwister? Und wiederum, ich muss mich auch selbst darin prüfen und muss mich selbst im geistlichen Spiegel der Schrift betrachten. Tue ich es in der Weise, wie Gott möchte, dass ich es tue? Und raten Sie, was die kurze Antwort dafür ist. Nein, ich muss noch besser darin werden. Und in dem Maße, wie wir Gottes Sinn entwickeln müssen, dauert das ein ganzes Leben lang. Streben nach Vollkommenheit. Davon spricht Hebräer Kapitel 6. Wir werden das Ziel nie vollkommen erreichen, aber wir müssen wachsen. Und wir haben noch viel Platz zum Wachsen und können Christus als Messlatte nehmen. 1. Korinther Kapitel 13. 1. Korinther Kapitel 13 nennen wir das Liebeskapitel und raten Sie, was es tut. 1. Korinther Kapitel 13 gibt uns ein Bild, was wirkliche, göttliche Liebe ist. Haben Sie göttliche Liebe in sich? Möchten Sie, dass Ihnen gegenüber diese Art von Liebe gezeigt wird? Gott tut das die ganze Zeit. Und wenn wir diesen Text lesen, erkennen wir seine Liebe und hoffentlich auch Eigenschaften, die wir entwickeln. Und wenn wir diese Eigenschaften besitzen, manche von Ihnen, dann sind es nicht unsere Charaktereigenschaften, sondern sie kommen von Gott. Und so können wir ihn und seinen Charakter widerspiegeln. Das ist gut so. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 2. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben. Das sind Gaben des Heiligen Geistes und wir werden morgen davon hören, am Pfingsttag. Wenn ich all diese Dinge hätte, so dass ich Berge versetzen könnte, erinnern wir uns, Christus hat gesagt, wenn wir Glauben haben wie ein Senfkorn, so können wir Berge versetzen. Und ich will nicht nur den Glauben eines Senfkornes, ich will den Glauben eines ganzen Gebäudes, eines ganzen Lagerhauses. Aber ich bin noch nicht mal am Senfkorn angelangt. Sie können meine Familie fragen, ich habe in letzter Zeit keine Berge versetzt. Ich brauche diese Art von Glauben und ich weiß sie auch. Aber wenn ich all diese Gaben hätte, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Die Gaben des Geistes bedeuten ohne göttliche Liebe überhaupt nichts. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, ich gebe alles, was ich habe, und ließe meinen Leib verbrennen, und in der Fußnote steht noch dabei, um Ruhm zu gewinnen, ich gebe meinen Leib hin, um verbrannt zu werden, und klopfe mir dabei selber auf die Schulter, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Was ist diese göttliche Liebe? Wie wirkt sie sich aus? Haben Sie diese Art von Liebe? Haben Sie schon erlebt, wie Ihnen diese Liebe entgegengebracht wird? Die Liebe ist langmütig. Sie ist geduldig, sie erträgt das Leiden lange und gibt nicht auf. Das ist ein Teil dessen, wie es anfängt auszusehen, wenn wir göttliche Liebe haben. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Schaut mich an, schaut, welchen Fortschritt ich gemacht habe, schaut, welche Position ich habe. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Wie viele von uns haben diese Art Liebe, dass wir mit jemandem zusammen sein können, der wirklich nervt und der weiß, welche Knöpfe er in uns drücken muss, damit wir durch die Decke gehen. Aber wir lassen uns nicht provozieren. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, wenn Menschen, die es verdienen, verletzt zu werden, verletzt werden. Die Liebe sagt nicht, ja, sie haben bekommen, was sie verdient haben. Nein, die Liebe sagt, ich weiß, sie haben sich das selbst eingebrockt, aber es ist wirklich traurig, das mitzuerleben. Es ist wirklich traurig, dass es so geschehen musste. Vers 6, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. wodurch das prophetische Reden aufhören wird, ein anderes Thema, aber auch interessant, und das Zungenreden aufhören wird. Die verschiedenen Sprachen werden aufhören zu existieren. Wissen Sie was? Zephania spricht davon, dass es im Reich Gottes nur noch eine Sprache geben wird. Eine reine Sprache. Und alles andere wird verschwunden sein. Das Zungenreden wird aufhören und die Erkenntnis wird aufhören. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sehen aber hier einige der Eigenschaften der göttlichen Liebe, der Agape-Liebe. Wir sehen, wie sie sich auswirkt in dem, was Christus für uns getan hat. Und wir sehen es darin, was Gott der Vater für uns getan hat. Was sagt Johannes 3, Vers 16? Ich schlage es nicht auf, viele von Ihnen kennen es. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier ist ein Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte, im Sinne der Agape-Liebe, und möchte Sie darin herausfordern, weil ich darüber heute Morgen nachgedacht habe. Wie viele von uns könnten unser Leben geben für jemand anderen? Wie viele von uns sind bereit, das zu tun? Wie viele von uns, heben Sie nicht die Hand, wie viele von uns streben danach und möchten das wirklich tun? Das ist es, was Christus getan hat. Nun sehen wir uns die Perspektive des Vaters an. Eltern, Großeltern, sie mögen bereit sein, ihr Leben zu geben für die Person auf der anderen Straßenseite. Aber würden sie das Leben ihres Sohnes geben oder ihrer Tochter für die Person auf der anderen Straßenseite? Für die Person, die es gar nicht verdient? Eine schwierige Frage. Das ist das Zentrum der Agape-Liebe. Das ist das Zentrum der göttlichen Liebe. Daran müssen wir arbeiten, dieses zu entwickeln. Und das ist genau das, was unser großer Bruder getan hat. Und das ist genau das, was unser Vater im Himmel getan hat, mit seinem Sohn. Er hat die Welt betrachtet und all diese Menschen gesehen, die sündigten, die sich keinen Deut um ihn geschert haben, die Gott weggeworfen haben. Und Gott hat gesagt, ich lasse meinen Sohn sterben für sie. Als Eltern, als Großeltern, wie fühlt sich das an, auch nur darüber nachzudenken? Das ist göttliche Liebe. Wir können das nicht tun. Aber wir müssen zum vollen Maß der Fülle Christi wachsen. Epheser Kapitel 4. Gott möchte, dass wir das entwickeln. Epheser 4. Das ist die Richtung, in die wir gehen müssen. Das ist es, was wir suchen, wonach wir streben sollten. Und es geschieht nicht über Nacht. Und es kann nicht von uns selbst auskommen. Wir können uns nicht selbst zu diesem Punkt bringen. Es muss Christus in uns sein, der uns zu diesem Punkt bringt. Epheser Kapitel 4, Vers 14, mit einem Zitat von Jesaja: Damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Aber Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein. Wie? In der Liebe. Wie predigen wir das Evangelium? Es muss in Liebe geschehen. Und warum? Damit wir wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Sehen Sie das? Zu wem hin wachsen wir? Wir sollen in allen Dingen zu Christus hinwachsen, unserem großen Bruder. Wir sollen aufwachsen, um zu werden, wie er ist. Wir sollen aufwachsen zu Christus hin. Das ist das Ziel. Römer Kapitel 13. Diese Schriftstellen helfen uns, die Richtung vorzugeben als Christen. Wiederum, diese Predigt ist nicht dazu gedacht, zu verurteilen, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder jemanden abzuwerten. Ich denke, alle von uns arbeiten hart daran und wir versuchen zu überwinden. Und was ich tun möchte, ist sie zu ermutigen, weiterzugehen auf diesem Pfad, dass sie sich selbst dazu anspornen, weiter zu wachsen. Denn wenn wir das tun, kann Gott uns umso mehr gebrauchen als Werkzeuge. Römer Kapitel 13 und Vers 14. Zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wir sollen zu Christus hinwachsen und Christus anziehen. Wie ich auch schon vorher auf Philipper Kapitel 2 und Vers 5 Bezug genommen habe, sein Sinn muss in uns sein. Es gibt einige Dinge, die heute auf der Welt geschehen. Ist es nicht so? Überall ist hektisches Treiben und Prophezeiungen erfüllen sich vor unseren Augen. Und raten Sie, was geschieht, wenn sich Prophezeiungen erfüllen? Die Aufmerksamkeit der Leute wird erweckt. Wenn die Dinge schwieriger werden, wenn es schwieriger wird, etwas zu essen zu finden, wenn es weniger Jobs gibt, wenn Währungen verfallen, es gibt keine Währung in Simbabwe mehr. Sie ist weg. Sie funktioniert nicht mehr. Island macht sich Sorgen um seine Währung. Es braucht keine bekehrte Person, um die Handschrift an der Wand zu erkennen. Aber es braucht eine bekehrte Person, um zu wissen, was man damit zu tun hat. Aber wenn die Dinge so beginnen zu geschehen, dann fangen die Menschen wieder an zu reagieren. Wir haben die Kommentare von Herrn Mutama gehört, die im Wochenbericht standen, wie er sich mit einigen Leuten in Kenia getroffen hat, die seit 20 oder 30 Jahren die Publikationen gelesen haben und jetzt sind sie motiviert, etwas damit anzufangen. Manche von ihnen sind kürzlich zurückgekommen aus denselben Gründen. Wenn die Menschen kommen und neugierig werden und Gemeinschaft suchen, dann müssen sie durch diese Tür gehen können und das Gefühl haben, das meine Frau und ich hatten vor 14 Jahren, als wir in die globale Kirche Gottes kamen. Wir hatten noch nicht einmal mit jemandem gesprochen und wussten bereits, hier ist es, wo Gott wirkt. Man konnte es fühlen. Man konnte es daran sehen, wie die Menschen miteinander umgingen, wie sie einander Liebe entgegenbrachten. Dass die Leute nach der Versammlung auf einen zugehen und sagen, gut, dass sie hier sind. Gehen wir zusammen etwas essen, lernen wir uns besser kennen. Was können wir für sie tun? Das ist das Zeichen, von dem Christus sprach. Johannes Kapitel 13. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Geschwister, wenn wir wachsen in dieser Liebe füreinander, in unseren Gemeinden, dann werden die Menschen das sehen. Und es wird ihnen helfen. Und es wird Stolpersteine aus dem Weg räumen, die unser Widersacher vor ihnen auf den Weg wirft. Was können wir tun? Was können Sie tun? Was kann ich tun, um zu wachsen in dieser göttlichen Liebe? Denn es gibt Dinge, die wir tun können, um zu diesem Wachstum beizutragen. Ich möchte Ihnen ein paar Punkte mit auf den Weg geben. Dinge, die Sie tun können, und ich möchte Sie ermutigen, daran zu arbeiten. Wie ich auch glaube, dass viele von Ihnen bereits daran arbeiten. Und das hier sollte vielleicht eine weitere Motivation für Sie sein, daran zu arbeiten. Punkt Nummer 1. Wie können wir in dieser Liebe Gottes wachsen, in dieser Agape-Liebe? Der erste Schritt, den wir tun können, ist, wir müssen lernen, alle Menschen gleichermaßen zu lieben. Lieben Sie die Menschen gleichermaßen. Besonders die aus dem Haushalt des Glaubens. Schlagen Sie bitte auf Apostelgeschichte Kapitel 10. Lernen Sie die Menschen gleichermaßen zu lieben. Wenn Sie während der Versammlung um sich blicken, können Sie aufrichtig sagen, ich liebe diese Menschen gleichermaßen, die in diesem Raum sind. Oder, wiederum aufrichtig, würden Sie sagen, ich liebe manche Menschen mehr als andere. Das ist menschlich. Das ist natürlich. Das ist normal, zumindest was die Welt betrifft. Aber wir sind zu etwas Höherem berufen. Apostelgeschichte Kapitel 10 und lesen wir ab Vers 34. Apostelgeschichte 10, Vers 34. Liebt Gott uns gleichermaßen oder liebt er manche Menschen mehr als andere? Denn wissen Sie was? Manche Menschen verbringen mehr Zeit auf ihren Knien als andere. Manche Menschen verbringen mehr Zeit im Bibelstudium. Aber liebt Gott uns alle gleichermaßen? Apostelgeschichte 10, Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Liebt er uns mehr als die Menschen in der Welt, weil wir jetzt berufen sind? Nein. Tatsächlich möchte Gott, dass niemand verloren gehe, sondern dass alle das ewige Leben finden. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Es gibt nur verschiedene Zeitpunkte. Und das ist nicht so, weil er andere weniger liebt. Gott achtet nicht auf die Person. Er macht keine solchen Unterschiede. Lukas Kapitel 6, gehen wir zu einer anderen Schriftstelle. Und in Lukas bespricht Jesus Christus einige Aspekte der menschlichen Natur und einen Aspekt, den auch manche von uns wahrscheinlich in uns haben. Wenn wir zur Taufe kommen, was bereuen wir da? Diese menschliche Natur. Und dann beginnen wir wieder zu denken, wenn wir aus dem Wasserbad der Taufe herauskommen und die menschliche Natur springt wieder an. Und es ist viel schwieriger, diese loszuwerden, als viele von uns zugeben wollen. Und ich hoffe, wir können einen Fortschritt darin erzielen. Lukas Kapitel 6 und Vers 33. Christus ermahnt uns hier. Lukas 6, 33. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Tun sie Gutes denen, die ihnen nichts Gutes zurücktun können, wo sie wissen, ich werde nichts davon zurückbekommen. Warum tun sie das? Weil das die Liebe Christi ist. Das ist es, was Christus getan hat. Und das ist es, was er möchte, dass getan wird. Warum tun sie es? Weil sie für diese Menschen sorgen und sich nicht darum Gedanken machen, was sie ihnen zurücktun können. Sie sorgen für diese Menschen. Römer 12, Vers 9 Ich werde das nicht aufschlagen. Dort wird uns gesagt, die Liebe sei ohne Falsch, ohne Heuchelei. Haben Sie jemals heuchlerische Liebe gesehen? Eine Liebe, die erwiesen wird, um etwas zu bekommen? Ich hab dich lieb, weil ich etwas von dir möchte. Oder ich liebe dich, aber nicht die. Was geschieht, wenn Sie diese Art Liebe in der Gemeinde haben? Besonders wenn es eine kleine Gemeinde ist. Nun, jeder sieht es. Und es erzeugt überall Spaltungen. Sie haben es gesehen, ich habe es schon gesehen. Das können wir nicht haben. Das ist nicht die Liebe Gottes. Galater Kapitel 6. Während wir darüber nachdenken, wie wir alle Menschen gleichermaßen lieben, Galater Kapitel 6 und Vers 10. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Lasst es Gutes tun an jedermann. Ich hatte vor vielen Jahren einmal ein Gespräch mit einem Mitglied der Kirche und wir haben darüber gesprochen, wie man den Menschen dient. Und diese Person war sehr engagiert, zu dienen in dem Wohnumfeld, wo er lebte. Man half diesen Leuten und jenen Leuten, aber in der Gemeinde half er nicht sehr viel. Und ich kommentierte es und sagte, es ist sehr gut, dass du den Menschen in der Welt dienst, aber Gott sagt, dass man den Menschen in der Gemeinde zuerst dienen muss. Und sein Kommentar war, wo hast du das denn gehört? Ich habe aufgehört, den Vers zu zitieren. Stimmt's? Hier Galater 6 und Vers 10. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Besonders an den Glaubensgenossen. Wenn wir nicht für die Glaubensgenossen sorgen können, dann ist das Beispiel, das wir geben, ohne Wirkung. Christus hat einen ähnlichen Kommentar an die Pharisäer gerichtet. Er hatte gesagt, ihr Leute gebt den Zehnten und ihr gebt Opfergaben, aber gleichzeitig lasst ihr eure Eltern verhungern, sozusagen. Sorgt euch zuerst um sie und dann gebt Gott. Denn es ist ein Teil dessen, was die Liebe zu Gott überhaupt bedeutet. Wir müssen zuallererst für die Glaubensgenossen sorgen. Bedeutet das, dass wir überhaupt nicht für die Leute außerhalb sorgen? Natürlich nicht. Aber wir müssen zuerst für die Glaubensgenossen sorgen. Wie gut tun wir das? Wie gut tun Sie das? Und ich muss mir auch selbst dieselbe Frage stellen. Und ich werde ein paar schwierige Fragen stellen. Und ich stelle gerne Fragen. Aber ich hoffe, diese Fragen regen uns zum Nachdenken an, sodass wir, wenn wir nach Hause kommen und auf den Knien sind, bitten können, Gott, hilf mir, mehr so zu sein, wie du bist. Lass Christus in mir leben. Und wir können uns selbst anhand dieser Dinge analysieren und können uns diese schwierigen Fragen stellen. Habe ich Lieblinge? Bevorzuge ich Leute? Wir haben gelesen, dass es vor Gott kein Ansehen der Person gibt. Haben Sie einen besten Freund? Unsere Kinder haben diesen Begriff gerade aufgeschnappt. Mein bester Freund. Was tun wir dann? Wir haben unseren Kindern beigebracht, es ist nicht angebracht, beste Freunde zu haben. Warum würden wir unseren Kindern so etwas sagen? Nun, was geschieht, wenn du mein bester Freund bist? Nun, wie fühlt sich dann jeder, der außerhalb von uns beiden ist? Nun, ich schätze, ich bin ein Freund zweiter Klasse. Ich frage mich, ob ich überhaupt ein Freund bin. Wir haben unseren Kindern gesagt, ihr sollt gute Freunde haben. Und ich hoffe, ihr arbeitet daran, dass jeder, mit dem ihr in Kontakt kommt, zu einem guten Freund wird. Man wird nicht mit jedem einzelnen von ihnen fantastisch zurechtkommen, aber einen besten Freund zu haben, schließt andere aus. Und es zeigt so einen Mangel an Liebe für alle anderen. Es ist toll für diese einzelne Person, aber was ist mit allen anderen? Eine andere Frage. Pflege ich am Sabbat immer Gemeinschaft mit denselben Personen? Wiederum schwierige Fragen. Und ich möchte ehrlich mit Ihnen sein. Ich stimme völlig darin überein, es ist viel einfacher, mit Menschen Gemeinschaft zu pflegen, mit denen man viel gemeinsam hat. Aber blicken Sie zurück, wie bin ich mit diesen Leuten in Kontakt gekommen? Wie habe ich überhaupt erfahren, dass ich viel gemeinsam mit ihnen habe? Nun, ich habe Zeit mit ihnen verbracht. Ich habe eine Beziehung entwickelt. Und wissen Sie was? Sie könnten auch mit anderen Menschen sehr viel gemeinsam haben, aber Sie wissen es einfach nicht, weil Sie sich nicht die Zeit genommen haben, diese Leute kennenzulernen. Bewirken meine Handlungen, dass sich manche Menschen weniger wichtig fühlen und andere wichtiger, so wie ich mit den Menschen umgehe und mit wem ich umgehe. Wiederum schwierige Fragen, die man sich stellen muss. Und wenn wir uns diese Fragen ernsthaft stellen und uns selbst prüfen und Gott bitten, uns zu zeigen, wie wir sind, raten Sie, was er uns zeigen wird. Bereiche, an denen wir noch arbeiten müssen. Warum muss man sich diese Fragen stellen? Weil wir, wenn wir Menschen nicht gleichermaßen lieben, niemals Agape-Liebe zeigen können. Denn wir suchen uns aus, wen wir lieben. Das ist nicht die Liebe Gottes. Tue ich alles, um allen meinen Geschwistern zu dienen? Eine andere Frage. Gibt es Geschwister, von denen ich weiß, dass sie Hilfe brauchen und wo es in meiner Macht steht, ihnen zu helfen? Wiederum Fragen, die man sich stellen sollte, im Hinblick darauf, alle von Gottes Volk gleichermaßen zu lieben. Gott beruft uns, sodass wir eines Tages für 1000 Jahre über Menschen regieren und diese lehren sollen. Wenn wir Götter sind, Mitglieder der Gottfamilie, dann werden wir den Luxus haben, Liebe zu zeigen, wem wir Liebe zeigen möchten. Oder wir werden allen Menschen gleichermaßen Liebe zeigen. Denn das ist es, was Gott ist. Und Sie kennen die Antwort darauf. In diesem Leben ist also das unser Ziel. Und wir müssen lernen, wie man das tut. Wiederum, wir tun es nicht natürlicherweise. Zumindest ich nicht. Wenn es für Sie normal ist, dann kommen Sie und sprechen Sie mit mir. Ich will von Ihnen lernen. Wie kommt es, dass Sie auf natürliche Weise alle Menschen gleichermaßen lieben können? Denn wir müssen uns jetzt vorbereiten für diese Zeit. Punkt Nummer 1. Der erste Schritt, um die Liebe Gottes mehr zu entwickeln, ist also, lernen Sie, die Menschen gleichermaßen zu lieben. Punkt Nummer 2. Das zweite, was wir tun können, wir müssen daran denken, welchen Platz wir in Gottes Augen haben. Wir müssen daran denken, welchen Platz wir in Gottes Augen haben. Wie sieht Gott uns? Wie sieht Gott Sie? Wie sieht Gott mich? Und ich hoffe, dieser Punkt führt uns zur Demut. Denn darum geht es. Fragen Sie sich selbst. Sehe ich mich selbst als besser an? Besser als, klüger als, härter arbeitend als, sorgfältiger als, stärker im Glauben als andere? Und Sie können sich Ihre eigenen Personen für den anderen einsetzen. Sehen wir uns selbst so? Halte ich von anderen weniger, weil sie nicht so sind, wie ich bin? Oder weil sie Entscheidungen anders treffen, als ich sie treffen würde? Wiederum, das sind Fragen, über die man nachdenken muss, während wir darüber nachdenken, wie Gott uns sieht, aus der Perspektive des dritten Himmels. Im Moment geht eine E-Mail um, die heißt Zehnerpotenzen, und sie beginnt damit, ein Blatt zu betrachten. Und sie benutzt manche Satellitenbilder und manche Fantasiebilder. Und so wird der Abstand von diesem Blatt in Zehnerpotenzen immer weiter nach außen gezogen. Man beginnt mit 1 Meter Abstand von dieser Pflanze aus, dann 100 Meter, dann 1000 Meter, dann 10.000 Meter, 100.000 Meter und so weiter. Gott sieht uns von ganz weit entfernt. Und die meisten von uns sind schon einmal in einem Flugzeug geflogen. Und wenn Sie nach unten blicken, wann hören Sie auf, Menschen zu erkennen? Nach ein paar tausend Metern verschwinden Sie. Was sieht Gott, wenn er auf die Erde blickt? Wie sieht er also uns? Und wir haben eine Tendenz, uns selbst auf einen Sockel zu stellen, sodass wir über anderen stehen. Wir alle haben diese Tendenz und wir müssen sie begraben. Matthäus Kapitel 7. Eine lustige Analogie, wenn man darüber nachdenkt. Und etwas, was ich gerne tue in Predigten, ist, über Konzepte zu meditieren. Und sie hängen nun hier fest, solange ich hier stehe, und so werden wir zusammen meditieren über diesen Punkt. Wie oft haben Sie diese Schriftstelle gelesen? Matthäus Kapitel 7 und Vers 3. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Nun, wie sieht das aus? Hatte jemand von Ihnen bereits einmal einen Splitter, ein Stück Holz oder Metall in seinem Finger? Er tut weh, aber er kann sehr winzig sein. Aber wie sieht es dann aus, einen Balken im Auge zu haben? Bei einem Splitter muss man sehr nahe rangehen, um ihn zu sehen. Aber denken Sie an einen Telefonmast oder einen Baum. Wir hatten einen Künstler in der weltweiten Kirche Gottes, der dies auf wunderbare Weise illustriert hatte. Stellen Sie sich vor, wie jemand aussieht, der einen Baum aus seinem Auge herausragen hat. Was geschieht, wenn Sie den Kopf wenden? Die Menschen gehen in Deckung. Und so kommt diese Person also zu Ihnen. Und Sie versuchen gerade diesen riesigen Balken auszuweichen, der hin und her schwankt. Und die Person sagt, du hast einen Splitter im Auge. Hey, hast du heute Morgen mal in den Spiegel geguckt? Kumpel, du hast einen Baum in deinem Auge. Machen wir das noch etwas anschaulicher. Szenario. Sie kommen heute zur Kirche und auf dem Weg herein stoßen Sie sich den Zehen an und so jammern Sie ein kleines bisschen, während Sie in den Versammlungssaal treten, weil Ihr Zeh weh tut und Sie verziehen Ihr Gesicht ein wenig. Und manche Leute beobachten das. Ich auch. Ich komme auch zur Versammlung und ich hatte gerade letzte Woche eine schreckliche Scheidung hinter mir. Es war alles meine Schuld, wegen dem, was ich getan hatte. Das ist nicht wirklich geschehen, das ist nur ein Szenario. Aber viele Leute wissen davon. Und sie wissen, dass ich meine Frau schrecklich behandelt habe. und ich habe meine Kinder schrecklich behandelt. Und sie wissen es auch. Und um meine Scheidung zu feiern, bin ich ausgegangen in eine Bar und bekam dann eine Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer. Und der Fall stand in der Zeitung und sie haben das auch gelesen. Und während ich an diesem Abend ausgegangen war, habe ich mir auch Tätowierungen machen lassen. Eine Tätowierung quer über meine Stirn. Und ich komme zur Versammlung und habe ein T-Shirt an mit der Aufschrift einer alten Band, genannt Megadeth. Und ich habe gerade meine Zigarette ausgedrückt, bevor ich zur Türe reinkam. Der Diakon an der Eingangstür macht mir Schwierigkeiten, so drücke ich ihn gegen die Wand. Und als ich mich bereit mache, mich hinzusetzen, sehe ich eine kleine alte Frau, die sich gerade hinsetzen möchte, und ich schiebe sie beiseite und sage, das ist mein Platz. Und dann während der Versammlung sitzt ein Kind vor mir, das einen Keks isst. Und es erinnert mich daran, dass ich Hunger habe, und ich nehme ihm den Keks weg und esse ihn auf. Und seine Mama muss das weinende Kind rausbringen. Nach der Versammlung komme ich auf sie zu. Erinnern Sie sich, Sie haben eine Grimasse geschnitten, und ich sage zu Ihnen, wissen Sie, von einem Bruder zum anderen. Ich muss Ihnen einfach sagen, Sie sind heute mit einer Grimasse in die Versammlung gekommen, und wenn Menschen von der Straße kommen würden und das sehen würden, dann würden Sie wahrscheinlich davon abgeschreckt werden. Ich möchte Sie wirklich dazu ermutigen, sich zu ändern. Nun, wie nehmen Sie das, wenn es von mir kommt, nach dem, was Sie von mir wissen und gesehen haben? Das ist es, wovon Christus gesprochen hat. Der Balken in Ihrem eigenen Auge. Damit erschlägt man andere Leute und sie betrachten den Splitter in dem Auge eines anderen. Denken Sie daran, wo Sie stehen, in Gottes Augen. Wenn wir diese fürsorgliche Liebe zeigen wollen, dann brauchen wir Demut, die diese Liebe begleiten muss. Es ist diese Demut, die uns erlaubt, dass Gottes Geist durch uns fließen kann. Es ist die Demut, die uns erlaubt, dass Gottes Liebe durch seinen Geist in uns wirkt. Ich möchte Ihnen ein paar gegensätzliche Beispiele geben. Und wiederum, das sind Einzeiler, Dinge, die Sie gefühlt haben mögen oder vielleicht auch gesehen haben. Aber wie auch immer, es kommt nicht darauf an, an welchem Ende des Spektrums Sie stehen. Ich denke, was Sie sehen werden und mir zustimmen werden, ist, dass diese Aspekte einer fürsorglichen Liebe im Weg stehen. Prüfen Sie sich selbst. Hatten Sie jemals eine solche Perspektive? Haben Sie eine solche Perspektive? Ich habe mehr Bildung als die meisten hier. Was geschieht, wenn ich das sage? Dann stelle ich mich über die anderen. Ist das eine demütige Perspektive? Nein. Aber was ist die andere Seite? Ha, mein Verstand ist nicht durch weltliche Bildung getrübt. Welche Einstellung ist gerechter? Welche Einstellung wird zulassen, dass mehr selbstlose Liebe wirken kann? Sie sehen hier den Gegensatz. Was ist mit dem? Ich bin klug genug zu wissen, wann ich einen Doktor brauche. Ich weiß, wann es Zeit ist, das zu tun. Was bedeutet das? Ich bin klüger als diese Menschen, die es nicht wissen. Was ist die Kehrseite? Ich habe wenigstens den Glauben, auf Gott zu vertrauen. Oder auf meine Kräuter. Welche Einstellung ist richtig? Sind Kräuter falsch? Nicht notwendigerweise. Aber den Glauben auf die Kräuter zu setzen, ist falsch. Aber wenn ich jemanden von oben herab betrachte, weil sie nicht dieselbe Einstellung haben wie ich, dann stelle ich mich selbst auf ein Podest und das wird verhindern, dass die Liebe Gottes durch mich fließen kann. Da werden andere Menschen sich so fühlen, als wären sie nicht so gut wie ich. Oder ich fühle mich besser als andere. Nehmen wir einen anderen dieser Einzeiler. Wie wäre es mit, ich kleide mich am Sabbat angebrachter als die anderen? Wiederum, welche Einstellung steckt dahinter? Wir müssen vor Gott treten, in dem Besten, was wir haben, um ihn zu ehren. Er ist der König des Universums. Und wir kommen an dem Tage zusammen, den er abgesondert hat. Aber was ist die Kehrseite davon? Ich lasse mich nicht knechten von menschlichen Einstellungen über das äußere Erscheinungsbild. Ich bin hier aus geistlichen Gründen. Wiederum, man schaut von oben herab auf andere herunter. Sie, die sie glauben, sich richtig kleiden zu müssen, seien gebunden durch menschliche Konzepte. Ich habe bessere Gründe, hier zu sein. Sie sehen den Kontrast. Beide Ansichten liegen an entgegengesetzten Polen des Spektrums, aber beide sind falsch. Beide werden verhindern, dass Gottes Liebe sich ausbreiten kann. Wenn Sie sich in der Gegenwart einer solchen Person befinden, wie fühlen Sie sich dann? Egal auf welcher Seite des Spektrums der andere steht. Man merkt, die andere Person hat eine hohe Meinung von sich selbst. Nein, wir müssen demütig sein, damit Gott uns wirklich gebrauchen kann. Lukas Kapitel 18. Christus weist hier auf etwas Interessantes hin. Stellen Sie sich bildlich vor, wie der Pharisäer und der Zöllner beten. Lukas Kapitel 18 und beginnend Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Christus zeigt hier, diese Leute halten sich selbst für gut und verachten andere. Sie sind also selbstgerecht. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher. Und dann schaut er um sich. Oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, er war gedemütigt, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Was ist unsere Einstellung? Wir müssen wissen und verstehen, dass wir berufen sind und nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Wir sind berufen zu etwas ganz Besonderem und morgen ist das Fest der Erstlingsfrüchte, um uns an diese Tatsache zu erinnern. Er hat eine fantastische Berufung für uns, aber wir können uns nicht selbst erheben. Wir sind Sünder, wir verdienen die Todesstrafe und deswegen haben wir keinen Grund, uns selbst zu erheben. Wiederum, ich sage nicht, dass jemand von uns das mit Absicht tut oder dass jemand von Ihnen das tut, aber ich hoffe, Sie fangen an zu sehen, dass diese Art von Einstellung der ausströmenden Liebe Gottes im Weg steht. Wenn wir uns selbst als besser betrachten, wie können wir dann andere Leute achten? Wir müssen dagegen ankämpfen, die Einstellung zu bekommen, ich bin besser als du. Eine Einstellung, die in der Gesellschaft heute vorherrscht. Wenn wir auch nur einen Ansatz dieser Perspektive in uns entwickeln, dann können wir unsere Geschwister nicht wirklich lieben. Punkt 1 war also, alle Menschen gleichermaßen zu lieben. Der zweite Punkt war, letztendlich bleiben wir demütig. Bewahren wir uns die Perspektive, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Punkt Nummer 3 ist nun, tun wir alles, um anderen zu dienen. Tun wir alles, um anderen zu dienen. Das geht darüber hinaus, was gerade bequem ist, um anderen zu dienen. Und wiederum, das betrifft auch im Kern unsere Perspektive, wer ich bin. Als menschliches Wesen, aufgewachsen in der Perspektive meines früheren Vaters, Satans des Teufels, wir wissen, wie Christus die Pharisäer angegangen hat und gesagt hat, ihr seid Kinder eures Vaters des Teufels. Als wir aufgewachsen sind, haben wir durch unser Umfeld einige dieser Charaktereigenschaften aufgenommen und wir müssen sie jetzt ablegen. Und eine seiner Charaktereigenschaften ist Faulheit oder Egozentrik. Es ist mir so gegangen und ich bin auch auf dem Wege der Besserung, aber ich muss weiter daran arbeiten. Und ich vermute, es geht vielen von Ihnen genauso. Fragen Sie sich selbst: Bin ich bereit, mein Leben für andere hinzugeben? Wiederum, für jeden anderen oder nur für bestimmte Leute? Kenne ich jeden in der Gemeinde? Manche von uns sind neue in der Gemeinde und beginnen erst, andere kennenzulernen. Aber wie lange können wir uns dahinter verstecken? Nun, ich kann auch das tun und mit dem Finger auf Sie zeigen und Sie fragen, wie lange können Sie sich dahinter verstecken? Und dann habe ich drei Finger, die wiederum auf mich zeigen und ich muss auch mir sagen, ich muss alle Geschwister kennenlernen. Ich war auch schon in Gemeinden, wo 20 oder 30 Leute zusammen waren und die Menschen kamen seit Jahren zusammen und kannten noch nicht einmal alle in der Gemeinde. Wie kann das geschehen? Es sollte nicht geschehen, das ist nicht die Liebe Gottes. Wir müssen alles tun, um einander zu dienen. Gebe ich mir Mühe, jeden Sabbat mit anderen Menschen zu reden? Oder in einer kleineren Gemeinde mit allen? Hier bei uns wird das nicht funktionieren, es sei denn, wir bleiben bis Mitternacht zusammen. Junge Leute, diese Predigt ist nicht nur für getaufte Mitglieder, Teenager, Kinder, strengt ihr euch an, mit anderen zu reden, als nur mit euren Freunden am Sabbat? Sprecht mit manchen dieser älteren Menschen, denn sie sind sehr interessant. Sie haben sehr interessante Geschichten zu berichten. Ältere Geschwister, geben Sie sich Mühe, auch mit Teenagern zu reden? Kennen Sie ihre Namen? Wissen Sie, was die Teenager interessiert? Es geht in beide Richtungen. Wir müssen das tun. Und ich weiß, Sie wissen das. Ich renne hier offene Türen ein. Ich erinnere Sie an etwas, was Sie bereits wissen, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir es wirklich tun. Stellen Sie sich selbst diese Frage. Merke ich, wenn jemand die Versammlung verpasst? Wenn Sie es merken, gut. Wir müssen aber die Leute kennen, um zu merken, wenn jemand fehlt. Nächster Schritt. Nächste Frage. Wenn ich merke, dass jemand die Versammlung verpasst hat, frage ich nach. Rufe ich an, schicke ich eine Postkarte, schicke ich eine E-Mail. Ist alles in Ordnung? Ich habe dich vermisst. Ich habe dich ein paar Wochen nicht gesehen. Was geschieht, wenn wir das tun? Was geschieht, wenn jeder das tut? Was geschieht, wenn jemand zur Versammlung gekommen ist und dann 3 oder 4 Wochen nicht kommt? weil sie sich entschlossen haben, nicht zurückzugehen, und dann bekommen sie 60 Anrufe. Wo sind sie? Wir haben sie vermisst. Wo sind sie geblieben? Es könnte sogar passieren, dass das jemanden motiviert, wieder zurückzukommen. Sie sollten die Liebe Gottes in uns sehen. Eine der schönen Dinge für mich als Gemeindepastor ist es, wenn ich jemanden anrufe, der in der Versammlung zu Besuch kam für ein paar Wochen, und wenn ich ihn dann ein paar Wochen nicht sehe und dann anrufe und sage, hallo, erinnern Sie sich an mich? Ah ja, ich erinnere mich. Ich habe Sie vermisst. Sie waren nicht da und viele Leute haben nach Ihnen gefragt. Gibt es irgendwas, was ich getan habe? Oder gibt es irgendwas, was die Geschwister getan haben, was Sie dazu veranlasst hat, nicht zurückkommen zu wollen? Und eine der schönsten Dinge ist es, wenn ich dann höre, nein, die Geschwister haben mich so willkommen geheißen, als ich dort war. Es geht nicht um Sie. Ich muss mir nur über ein paar Dinge im Klaren werden. Aber wenn ich das höre, Sie haben getan, was Sie tun sollten. Nein, Sie waren wunderbar. Als Pastor sagt man dann, jawohl, Sie tun es. Sie lassen die Liebe Gottes durch sich wirken. Tun wir das regelmäßig? Strenge ich mich an, den Geschwistern zu dienen? Vor ein paar Wochen habe ich darüber gesprochen, dass man auch Geschwister einladen sollte, um zu sehen, wenn sie irgendeine Hilfe brauchen. Kennen Sie die Witwen in der Gemeinde? Wir haben in dieser Gemeinde auch ältere Geschwister. Und Sie können sich selbst betrachten, ob Sie sich als ältere Geschwister fühlen wollen. Aber von dem, was ich bereits erfahren habe, wenn man älter wird, werden manche Dinge schwieriger. Und manche brauchen vielleicht Hilfe. Bei der Gartenarbeit, beim Wechseln einer Glühbirne oder irgendetwas zu tun, was sie nicht mehr tun können. Kennen wir die Geschwister gut genug, um zu wissen, was für Bedürfnisse sie haben könnten? Manche Geschwister brauchen vielleicht eine Fahrgemeinschaft zur Versammlung. Wir stecken in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und das Benzin wird teurer, die Dinge werden schwieriger. Wissen wir, wer eine Fahrgelegenheit braucht? Gibt es jemanden in unserer Nähe? Als Gottes Volk sind wir weit verstreut. Aber gibt es jemanden, der relativ nahe wohnt und der vielleicht Hilfe braucht? Stellen Sie sich selbst diese Fragen und handeln Sie entsprechend. Hebräer 10, 24 und 25. Ich möchte das nicht aufschlagen, aber dort werden wir ermahnt, die Versammlung nicht zu versäumen, wie es manche tun, sondern dass wir einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, dass wir zusammen sein können, dass wir Gottes Geist durch uns fließen lassen können, dass wir diese Liebe füreinander zeigen können. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, zurück zu den Schriften des Apostels Paulus. Eine andere Gemeinde diesmal, nicht die Gemeinde von Korinth, sondern diesmal in Rom. Römer 12, Vers 1. Paulus sagt hier, ich ermahne euch nun, ich ermutige euch, ich möchte euch motivieren, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dazu sind wir berufen. Sind Sie ein lebendiges Opfer für Jesus Christus? Sind Sie ein Jünger Jesu Christi und besonders für die Glaubensgenossen? Gott beobachtet uns und er möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir mehr so werden, wie er ist. Dass wir mehr denken, wie er. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben oder Zugriff auf den Heiligen Geist, um uns zu helfen, das zu tun. Denn er weiß, wie es im Hebräerbrief heißt, das Problem war nicht das Gesetz, das Problem hatten die Israeliten. Ohne Gottes Heiligen Geist ist es unmöglich. Es kann nicht getan werden. Auch wenn es vielleicht nicht sehr bequem für manche von uns ist und vielleicht auch unserer Persönlichkeit widerstrebt. Gott erwartet von uns, dass wir Agape-Liebe entwickeln. Manche von uns sind sehr schüchtern und es ist wirklich sehr schwer. Aber Gott sagt nicht, ich möchte, dass ihr alle überwindet, außer die, die wirklich schüchtern sind. Er sagt, dass alle überwinden sollen. Nun, die Erwartungen sind unterschiedlich. Bei einer sehr schüchternen Person erwartet Gott nicht, dass sie morgen 50 Leute zu sich nach Hause einladen. Aber eine neue Person kennenzulernen nach der Versammlung erwartet Gott durchaus. Sie sehen, worauf ich damit abzielen möchte. Gott bringt uns voran und es ist für unterschiedliche Leute auch unterschiedlich. Aber er möchte, dass wir alle vorwärts gehen. Er erwartet, dass wir alle voranschreiten, uns weiterentwickeln. Es gibt manche fantastische Beispiele für die Liebe Gottes in der Gemeinde. Für eine ausströmende, fürsorgliche Liebe. Vorbilder, wie man selbst auch gerne sein möchte. Sind Sie ein solches Vorbild? Würden Sie gerne ein solches Vorbild sein? Und wenn Sie ein Vorbild geben an dieser fürsorglichen Liebe, was können Sie tun, um ein noch besseres Vorbild zu sein? Und noch wichtiger, ein besseres Instrument des Dienstes in Gottes Hand. Wiederum, wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir müssen voranschreiten. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wenn Sie nicht ein solches Vorbild geben, wie Sie es möchten, oder wie Sie wissen, dass Gott es möchte, was für Gründe Sie auch immer dafür haben mögen, was können Sie tun, um das zu ändern? Um ein besseres Werkzeug in Gottes Hand zu werden? Um Gottes Liebe durch Sie mehr wachsen zu lassen? Was können Sie tun? Geschwister, Gott hat uns alle berufen, um seinen Sinn und seinen Charakter in uns zu entwickeln. Und den Charakter Jesu Christi, seines Sohnes, unseres großen Bruders. Er möchte, dass wir unsere Geschwister lieben, bis zu dem Punkt, wo wir bereit sind, unser Leben zu geben füreinander. Gott möchte mit uns arbeiten, sodass wir mehr werden, wie er ist. Er möchte, dass wir umso mehr eine fürsorgliche, selbstlose Liebe entwickeln für die Geschwister und sicherlich auch für die Welt um uns herum. Und wissen Sie, das Evangelium zu predigen, ist eine Weise, das zu tun. Warum predigen wir das Evangelium? Nun, Christus hat gesagt, wir sollen es tun. Das stimmt. Und er sagte auch, wenn ihr sagt, ihr liebt mich und haltet meine Gebote nicht, 1. Johannes, dann seid ihr Lügner und die Wahrheit ist nicht in euch. Also wir predigen das Evangelium, weil Christus gesagt hat, wir sollen es tun. Warum hat Christus gesagt, predigt das Evangelium? Weil der Vater die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Und Christus liebt die Menschen. Sie sind nach seinem Bilde geschaffen. Sie sind seine Kinder in dem Sinne. Er möchte, dass kein einziger verloren geht. Wir haben eine herrliche Wahrheit. Sie wird die gute Nachricht genannt, das Evangelium. Es spricht von einer herrlichen Zeit. Es spricht davon, dass die ganzen Dinge um uns herum nicht zu einem Ende kommen, in Zerstörung und Vernichtung, sondern dass eine bessere Zeit kommt. Und wissen Sie, was das Evangelium auch sagt, als Teil der Hesekiel-Warnung? Wenn Sie Ihre Lebensweise ändern und sich Gott zuwenden, dann müssen Sie diese schreckliche Zeit, die uns bevorsteht, nicht durchmachen. Der Welt das Evangelium zu predigen, ist ein Ausdruck der Liebe für sie. Wenn wir der Welt das Evangelium nicht predigen, dann zeigen wir der Welt keine Agape-Liebe. Es gibt Kirchen, die im Wesentlichen dasselbe glauben, was wir glauben, aber sie sagen, das Evangelium wurde bereits gepredigt. Und alles, was uns zu tun übrig bleibt, sei uns um uns selbst zu kümmern, die Braut vorzubereiten. Das ist keine Agape-Liebe für die Welt. Deswegen setzt Herr Meredith alles daran, mit vollem Eifer der Welt das Evangelium zu predigen. Wir müssen auf die Fernsehkanäle kommen. Ist das ein Ego-Trip von ihm? Nein. Es ist ein Ausdruck der Liebe für all diese Menschen da draußen, die heute den Rasen mähen, die heute ins Kino gehen und die zu Fußballspielen gehen. Und für die Leute, die andere Menschen erschießen. Es ist ein Ausdruck der Liebe. Und sie sind ein Teil dieses Werks. Sie sind es, mit einer Gelegenheit, daran mitzuhelfen, der Welt diese Art Liebe zu zeigen. Geschwister, wenn Sie sich selbst überprüfen, wenn Sie betrachten, in welchem Ausmaß Sie Gottes Charakter entwickeln, dann fordern Sie sich selbst heraus, weiterhin zu wachsen in dieser Liebe Gottes. Die Herausforderung ist, wie können wir mehr aktive Liebe in unserem Leben zeigen? Wie können wir mit Gott wirken, um anderen Menschen mehr von dieser Art von Liebe zu zeigen? Ich habe Ihnen drei Ideen dafür in dieser Predigt gegeben und Sie können weitere hinzufügen. Fordern Sie sich selbst heraus in den Fragen, die ich Ihnen gestellt habe. Suchen Sie nach Gelegenheiten, mehr von Gottes liebevollem Charakter zu entwickeln. Üben Sie sich darin, Gottes fürsorgliche Liebe für andere zu zeigen. Betrachten Sie Ihr eigenes Leben genauer und überlegen Sie sich, wie Sie Änderungen vornehmen können und wenn es nur kleine Schritte sind in Ihrem Leben, dass Sie noch mehr von Gottes fürsorglicher Liebe widerspiegeln können. Beginnen und planen Sie, wie Sie das in den örtlichen Gemeinden umsetzen können. Sprechen Sie mit Ihrem Ehepartner. Sprechen Sie mit Ihrer Familie, diejenigen, die Kinder haben oder Enkel. Sprechen Sie mit diesen auch. Wie können wir mehr fürsorgliche Liebe demonstrieren für diejenigen in unserer örtlichen Gemeinde? Und Geschwister, beten Sie. Beten Sie zu Gott, dass er Ihnen seine Liebe gibt. Bevor wir eine örtliche Gemeinde übernommen haben, haben meine Frau und ich einige ältere Prediger gefragt, Prediger, die wir respektierten und bei denen wir dachten, sie erfüllen ihren Auftrag in einer Weise, wie wir es auch tun wollen, indem sie Gottes Volk dienten. Wir haben sie also gefragt, welchen Rat können sie uns mitgeben, sodass ich der bestmögliche Pastor sein kann und meine Frau die bestmöglichste Frau eines Pastors, mit Gottes Hilfe. Es ist interessant, wir haben mit verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten gesprochen und einige von ihnen haben dasselbe gesagt. Sie haben gesagt, betet zu Gott, dass er euch mehr Liebe für sein Volk gibt. Und wir haben das getan und wir tun das weiterhin. Und raten Sie was? Gott beantwortet dieses Gebet. Er gibt ihnen die Liebe für sein Volk. Und ich möchte Sie ermutigen, ebenfalls so zu beten. Vielleicht nicht jeden Tag, aber fangen Sie an, einmal die Woche so zu beten. Wenn Sie mehr tun möchten, dann bitte sehr. Gott, gib mir mehr Liebe für dein Volk. Und wissen Sie, was geschieht, wenn Sie mehr Liebe für Gottes Volk haben? Sie haben dann mehr Geduld, mehr Freundlichkeit, mehr Sanftmut, mehr fürsorgliche Liebe. Sie haben nicht mehr so viele Sorgen, wie Sie vielleicht hatten. Geschwister, Gott bildet uns heran, dass wir werden sollen wie er. Er möchte, dass wir aufwachsen und so werden wie sein Sohn. Suchen Sie Gott. Gehen Sie weiter auf dem positiven Pfad, den Sie eingeschlagen haben, wenn Sie schon auf ihm sind. Denn viele von Ihnen arbeiten bereits sehr hart daran. Und wir müssen gemeinsam darin wachsen. Entwickeln Sie mehr von Gottes vollkommenem Charakter der Liebe. Und während Sie das tun, während ich das tue, wird letztlich die gesamte Kirche Gottes wachsen. Und so werden die Früchte des Geistes wachsen und sich überall zeigen. Und die Leute werden hier hereinkommen und sie können sagen, ich weiß, dass dies seine Jünger sind, wegen der Liebe, die sie untereinander haben.